Liebe Zuhörer, Sie hören jetzt unseren Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Heute ist es ein besonderer Kurs Null. Sie hören heute eine Katechese aus der Loreto-Gemeinschaft in Salzburg unter dem Titel Neues Feuer braucht das Land. Rund 5000 Personen strömten zum diesjährigen Pfingstkongress der Loreto-Gemeinschaft nach Salzburg. Die vor allem jungen Christen kommen aus ganz Österreich und dem deutschsprachigen Raum. Warum? Sie suchen den lebendigen Gott. Sie sehnen sich nach einer Versöhnung mit dem barmherzigen Vater, nach einer authentischen Begegnung mit Jesus Christus, nach der Salbung, den Gaben und den Charismen des Heiligen Geistes, nach einem gnadenerfüllten Pfingsten. Hören Sie in dieser Sendung die Schlusskatechese des Loreto-Missionars Georg Meyer-Mellenhoff.
Gestern oder vorgestern hat mich ein junger Mann, Blasius, im Büro gefragt, Georg, wenn du da am Montag Vormittag vorne stehst und den letzten Impuls hast, bist du da eigentlich nervös? Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich glaube, nervös bin ich nicht, aber gleichzeitig zittern meine Knie ein bisschen. Vor zwei Dingen. Das eine ist vor den Erwartungen, die ihr habt oder die einige von euch haben, weil ich werde euch keine neue Botschaft verkünden. Das ist die gleiche Botschaft seit 2000 Jahren. Das ist die eine Botschaft, die die Kirche treu seit 2000 Jahren verkündet. Also es wird unter Anführungszeichen wenig Neues dabei sein. Und das Zweite, weswegen meine Knie viel mehr zittern, das ist dieser Heidenrespekt, den ich davor habe, verkündigen zu dürfen oder verkündigen zu müssen. Diesen Heidenrespekt, das müsst ihr verstehen. Und das betrifft alle, die in der Verkündigung stehen. Wären wir dem gerecht, was es zu verkündigen gilt? Jeder von uns wird am letzten Tag stehen vor dem Thron Gottes, jeder von uns, alleine, und wird Rechenschaft ablegen für sein Leben. Und die, die in der Verkündigung stehen, die dürfen zusätzlich Rechenschaft ablegen über das, was sie verkündigt haben. Verkaufen wir sein Evangelium zu billig? Verkündigen wir zu dünn? Leute, und ich wäre alleine dort stehen müssen. Und deswegen kann ich und darf ich nicht zu wenig verkündigen. Denn er hat sein Blut gegeben. Er hat sein Blut gegeben für uns alle. Und er ist ans Kreuz gegangen. Das Thema, ihr dürft euch hinsetzen, liegen du mal im Dom bitte nicht, wenn es geht. Das Thema der letzten ungefähr 10 Pfingstkongresse lautet immer, neues Feuer braucht das Land. Gestern in einem ORF-Interview bin ich gefragt worden, hat diese Journalistin gesagt, neues Feuer braucht das Land. Von was für einem Feuer sprechen Sie denn da? Und dann habe ich ihr das versucht zu erklären, von diesem Feuer, von diesem neuen Feuer des Heiligen Geistes. Und dann gibt es jedes Jahr, das wisst ihr nicht, heimlich für uns als Team, für die Referenten einen sogenannten Untertitel. Das sagen wir immer, das schreiben wir nirgendwo drauf auf einen Folder. Das erzählen wir nicht laut. Und die, die gut zuhören, die drei Tage, die werden am Schluss mitkriegen, worum es eigentlich gegangen ist, was der Schwerpunkt war. Und ich bin immer der letzte Input und einige von euch haben es schon kapiert. An diesem Wochenende ging es und geht es vor allem um das Thema Jüngerschaft. Um das Thema Jüngerschaft. Und wenn wir Jüngerschaft hören oder wenn wir Jünger hören, dann denken wir an den ganz engen Kreis um Jesus. Wisst ihr, es gibt, wenn wir die Schrift lesen, es gibt verschiedene Kreise um Jesus. Also wie nah die Menschen bei ihm waren. Und die Jünger, die 12, die er sich erwählt hat, das war der Kreis, der ganz nah bei ihm war. Das waren die, die er geholt hat, die er gerufen hat und die er eingeladen hat und gebeten hat, kommt und seht. Und sie haben 3 Jahre mit ihm gelebt und zwar wirklich mit ihm gelebt. Die Schrift sagt uns nicht, dass der mal auf Urlaub gefahren ist, 2 Monate und der hat ein Sabbatical eingelegt und war ein Jahr dahin und der hat eine Auszeit genommen, weil es ihm zu steil geworden ist. Sondern wenn wir die Schrift lesen, die waren 3 Jahre bei ihm. Tag und Nacht. Die haben seinen Herzschlag kennengelernt. Die haben alles mit ihm miterlebt. Die haben gestaunt. Und dann gab es Momente, da ist es ihnen zu steil geworden. Ich denke an Johannes 6, an die Synagoge von Kapharnaum. Wo sie gesagt haben, das ist jetzt zu viel. Und er sagt da, wollt auch ihr gehen. Also wenn wir von den Jüngern hören, wenn wir von Jüngerschaft hören, dann ist das der Kreis, der ganz eng bei Jesus ist. Aber die Schrift erzählt uns zusätzlich zu den 12, zu dem engen Kreis, spricht die Schrift auch von den 72 oder 70, für die Schrift sehr gut kennen, von den 72. Das ist ein weiterer Kreis, ein erweiterter Kreis. Die waren nicht Tag und Nacht bei Jesus, aber die waren sehr nah bei ihm dran. Da waren auch viele Frauen dabei. Da waren sicher viele auch dabei, die ihn auf ihre Art und Weise unterstützt haben und getragen haben. Und dann ist in der Schrift die Rede von den 120. Das ist der nächste Kreis. Und dann lesen wir in der Schrift, das ist dann schon nach dem Tod Jesu zu Pfingsten, von den 3000. Das sind jene, die sich am Pfingsttag bekehrt haben. Die am Pfingsttag geschrien haben nach dieser Predigt des Petrus, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Lasst euch taufen, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. 3000. Und dann gibt es wohl noch einen weiteren Kreis. Das sind die am Rand stehen und zuschauen. Die Zaungäste sozusagen. Und dann gibt es die sagen, dieser Jesus, der ist für mich nicht wirklich relevant. Also so wie ein Stein, den ich ins Wasser fall, da gibt es den ersten Kreis und den zweiten und den dritten und den vierten und den fünften. Die Stelle habt ihr an diesem Wochenende schon ein, zweimal gehört. Matthäus 4,20. Jesus ging vorüber, er rief sie, sie ließen ihre Netze fallen und sie folgten ihm. Das ist wohl das erste Zeichen eines Jüngers. Meine vorsichtige Frage, die jetzt kommen wird an alle von euch. Und wo glaubst du für dich, wo bist du, in welchem dieser Kreise? Ganz eng, im zweiten, im dritten, ein bisschen weiter, der Zaungast oder der sagt, eine historische Person wird es schon gewesen sein, so wie Julius Caesar und Adolf Hitler, die hat es wahrscheinlich auch gegeben, aber sehr viel mehr nicht. Wo bist du? Jesus ging vorüber, er rief sie, sie ließen sofort ihre Netze fallen. Was heißt, dass die Netze fallen? Die ersten, die er da gerufen hat am See Genezareth, das waren Fischer. Die holt er ab mitten in ihrer Arbeit. Was heißt, dass die Netze fallen? In der Nacht sind sie draußen und fangen die Fische. Und dann gehen sie schlafen und dann müssen sie ihre Arbeit verrichten. Dann müssen sie die Netze waschen und reinigen und putzen und reparieren und neu zusammenstückeln. Jesus ruft dich mitten in deiner Arbeit. Jesus geht an dir vorüber, mitten in dem, mit dem du zu 200% beschäftigt bist. In deiner Ausbildung. Als Schüler, als Student, in der Lehre, in deinem Job, wo du vielleicht oft sagst, boah, es ist so stressig, lass mich in Ruhe, jetzt habe ich für überhaupt nichts. Da kommt er. Bist du bereit, mir nachzufolgen? Das Zeichen des Jüngers ist, dass er die Netze sofort fallen lässt. Ganz ehrlich, wer schafft das von uns? Wer schafft das von uns, wenn Jesus ruft, die Netze sofort fallen zu lassen? Ist nicht die Gefahr oft da, dass wir sagen, oh, gib mir 3 Tage, oh, ich muss meine To-Do-Liste noch abarbeiten, die nächsten 5, 6 Punkte, ein bisschen was brauche ich noch? Und dann folge ich dir nach. Herr, lass mich noch meinen Vater zu Grabe tragen und dann folge ich dir nach. Niet, sagt Jesus. Nein. Die Jünger sind die ihre Netze fallen lassen und sofort mitgehen. Wer waren diese Jünger? In der Apostelgeschichte 4,13 steht, pass gut auf, es waren einfache und ungelehrte Leute. Einfache und ungelehrte Leute. Good News für uns alle. Good News für uns alle. Das ist ganz interessant, wenn man Jesus besser kennenlernt, wenn man sein Wort besser studiert. Jesus hat eine ganz besondere Vorliebe für den, der am Rand sitzt. Jesus hat eine ganz besondere Vorliebe für den Kleinen, für den Einfachen, für den Gezeichneten, für den Gedemütigten. Aber nicht nur eine Vorliebe, sondern das sind die Kandidaten, die er dann auch noch ruft, die er dann auch noch haben möchte, die er dann zurüsten möchte, die er dann ausbilden möchte, die er dann salben möchte und die er dann senden möchte. Es waren einfache und ungelehrte Leute, sagt die Apostelgeschichte, und dann geht es weiter. Aber mit Freimut verkündigten sie und legten die Hände auf und die Toten sind auferstanden und die Kranken wurden geheilt. Aber in ihrem Background waren es die Einfachen, die er geholt hat. Und dann rief er sie zu sich und sie gingen, wir nennen das, in eine sogenannte Jüngerschaftsschule. Freunde, ich ermutige viele von euch, möchte es noch einmal ausgesprochen haben. Überleg, ob du dir eine Auszeit in deinem Leben nehmen möchtest, um eine Jüngerschaftsschule zu machen. Es gibt viele Angebote. Musst nur suchen, du kannst dich gern bei uns erkundigen. Überleg dir, ob du in deinem Leben eine Auszeit nehmen möchtest, um einmal 6 Monate in eine Jüngerschaftsschule zu gehen oder 9 Monate eine Jüngerschaftsschulung zu machen. Jüngerschaftsschule heißt, ganz bei ihm zu sein, ganz von ihm zu lernen. Und der Schlüssel für den Jünger und für den, der Jesus nachfolgt, ist die Freundschaft mit ihm. Ist die Beziehung mit ihm. Und das ist viel wichtiger, als ihr glaubt. Vielleicht ist es für einige von euch schon selbstverständlich. Vielleicht habt ihr das schon immer wieder gehört. Die Freundschaft mit ihm. Ich frage dich noch einmal, in welchem Kreis bist du, glaubst du? Wie nah bist du an Jesus dran? Ich möchte mit euch allen ein kleines Beispiel machen. In der Verkündigung ist es oft so, dass sehr viel Theorie ist. Und wenig Praxis. Und ich bin ein bisschen gefürchtet, das weiß ich schon, weil ich immer wieder komische Dinge mache. Letzte Woche hat mich ein junger Mann da auf der Straße angesprochen und gesagt, ey Georg, bei deinem Preach am Pfingstmontag werde ich wieder dabei sein, werden heuer wieder die Schwerter und die Lanzen ausgepackt. Und dann habe ich gesagt, nein, heuer werden keine Schwerter und Lanzen ausgepackt. Aber ich mache jetzt mit euch, es wird nicht peinlich für euch, ich mache jetzt mit euch eine kleine praktische Übung. Nimm deine rechte Hand, also ich hoffe, die meisten checken, was die rechte ist. Wenn du dir unsicher bist, dann schaust du zu deinem Nachbarn. Also du darfst abschauen. Nimm deine rechte Hand. Und ich möchte jetzt jeden von euch bitten, kannst du wieder runter tun, ja, also schaut sehr charismatisch aus, alle sitzen jetzt so da, kannst du wieder runter tun, aber die rechte, es geht jetzt um die rechte Hand. Und überleg einmal, sehr gut, diese Aufgabe wird jeder schaffen, wer glaubst du, und ich würde bitten, dass alle mitmachen, okay? Alle müssen mitmachen. Ich werde aber niemanden prüfen nachher. Wer glaubst du, ist in deinem Leben dein bester Freund? Ich möchte nicht, dass du gleich sagst, dass du zu holy jetzt bist. Ja, Jesus. Nein, das möchte ich nicht. Das ist dann der zweite Teil. Ja? Sondern wer ist irdisch, also irdisch, ja, hier auf diesem noch lebend, ja. Wer glaubst du, ist dein bester Freund? Überleg mal kurz. Wir überlegen nicht zu lang, sonst springt das Notprogramm bei Radio Maria ein, wenn man 8 Sekunden still ist. Das dürfen wir nicht. Ja? Überleg mal kurz. Wer könnte das sein? Gut. Einige wissen das eh ganz schnell, aber manche werden vielleicht ein bisschen überlegen müssen. Wer ist dein bester Freund? Und jetzt bitte ich dich, dass du auf die 5 Finger drauf, also mit deiner linken Hand, auch wenn die meisten von uns Rechtshänder sind, aber die Kamera darf nicht in deine Handfläche reinfilmen, gell? Das ist wichtig. Schreib jetzt auf deine Finger drauf den Vornamen dieser Person. Ich mach's auch, okay? Aber ihr seht eh nichts am Screen. Nein, ich mach's auch, okay? Schreib mal den Vornamen drauf. Was ich möchte, ist, dass du wirklich jetzt einen Namen hineinschreibst. Wer ist dein bester Freund? Wie heißt er? Schreib's hinauf, auf die Finger. Wenn es sich nicht ausgeht, fangst vorne wieder an. Wenn es zu kurz ist, ist es wurscht. Gut. Gut. Hast du den Namen reingeschrieben? Wer hat den Namen reingeschrieben? Hand hoch, rechte Hand hoch. Einige. Gut. Also für alle, die im Radio sind, alle. Auf einer Skala von 0 bis 10... Okay? Null ist nix und 10 ist top. Aber gib nicht zu schnell 10. Gib nicht zu schnell 10, denn jeder Mensch ist auch ein Geheimnis. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie gut, also damit meine ich alles. Wie gut glaubst du, kennst du diesen Freund oder diese Freundin auf einer Skala von 0 bis 10? Jetzt kommt deine Handinnenfläche und da schreibst du jetzt bitte eine Zahl hinein. Ich schreibe sie auch hinein. Du darfst mit Komma, kannst zum Beispiel schreiben 2,8. Aber nicht weitere Kommastellen, ja, nicht 3,333 periodisch, das nicht. Ja, aber zum Beispiel 0,5, das geht. Also wenn du nicht weißt, ob 7 oder 8, dann darfst du 7,5. Alles klar, machen wir das einmal alle bitte. Drüber siehst du noch den Namen, gell? Der steht auf den Fingern oben, den kannst du sehen. Ja? Und jetzt schreibst du bitte die Zahl hinein. Ich schreibe sie auch hinein. Hoffe, dass die Kamera da nichts zeigt. Gut. Leute, jetzt führe ich das ganz kurz aus, also ganz bewusst. Meine beste Freundin ist meine Ehefrau. Na, Gott sei Dank. Ja, da müsst ihr nicht einmal klatschen. Aber ich nehme jetzt mal den Begriff Ehefrau weg, ja, sondern meine beste Freundin heißt Andrea. Meine beste Freundin heißt Andrea. Und ich erzähle euch jetzt ein paar Sätze über sie, das fällt mir gar nicht schwer. Ja, ich erzähle euch jetzt ein paar Sätze über sie. Muss ich schauen, was ich da auf meinem Zettel alles notiert habe. Und ich werde jetzt ein bisschen, erlaubt mir das, ich werde jetzt ein bisschen schwärmen über sie. Aber worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, euch zu erzählen, und das wird dann jeder von euch auch tun können, wie gut ich sie bereits kenne. 12 Jahre verheiratet und wir kennen uns noch einmal 6, 7 Jahre vorher. Und es gibt viele Kriterien an ihr, die mich einfach flashen, von denen ich begeistert bin. Sie ist so eine wunderbare Frau. Und so, in meinen Augen zumindest, gell, man ist ja ein bisschen blind in der Liebe, in meinen Augen, sie ist so eine schöne Frau. Kürzlich ist es mir passiert, ich habe sie von hinten nicht erkannt, es waren viele Leute, und dann habe ich mir so auf die Weite gedacht, wow, was ist das für eine Frau, was passiert einem sogar als Ehemann, gell? Wow, was ist das für eine Frau. Und dann habe ich Gott sei Dank gesagt, meine Frau. Ja. Gott sei Dank. Also das Erste. Und wisst ihr, es fällt mir gar nicht schwer, mit ihr Hand in Hand zu gehen oder sie neben mir zu haben oder euch auch zu zeigen oder der Welt zu zeigen, das ist meine Frau. Und ich bin echt stolz auf sie. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass sie ganz besonders ist in ihrer Berufung als Ehefrau und in ihrer Berufung als Mutter. Das schätze ich so ungemein. Und das habe ich in den Jahren erst kennengelernt. Vorher waren wir befreundet und dann haben wir geheiratet. Wir haben 4 Kinder. Die sind zwischen 10 und 3. Und vor allem ihre Berufung als Mami schätze ich ungemein. Eben in den letzten Wochen, so in der Vorbereitung auf meinen Vortrag, habe ich mir gedacht, ich würde mal gerne bei uns zu Hause ein Aufnahmegerät hinlegen, was man um 6 Uhr früh einschaltet und ungefähr um 21 Uhr wieder ausschaltet. Und dann würde ich gerne zählen, wie oft das Wort Mami kommt. Also Mami ist das Wort bei uns im Haus, was mit Abstand am öftesten kommt. Und Leute, ich habe das probiert. Also ich habe mal so 1, 2 Tage, wo ich mehr zu Hause war, habe ich so ein bisschen aufgepasst. Gell, wir haben 4. Auch die 3-Jährige kann schon sehr gut Mami sagen. Ja, 10-Jährige kann auch sehr gut und die anderen dazwischen auch. Ja. Und das geht, ich meine, alle Mamis von euch wissen das. Ja. Und das geht von früh bis spät. Ja, geht das Mami, 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 Mami. Ja. Nicht nur, wenn sie die Mami brauchen, sondern auch, wenn sie streiten untereinander. Ja, dann Mami, der hat gesagt, Mami, nein, der hat gesagt. Ja. Und ich komme, also das ist so eine Daumen in mein Bier, aber ich bin nicht weit weg. Ich komme ungefähr auf 1000 Mami am Tag, bin nicht weit weg. Ja. 250 Mal jeder, ganz sicher. 1000 Mamis im Jahr, das sind 365.000 Mal Mami im Jahr. Und das schätze ich so unglaublich. Und da gibt's ganz selten einen Moment, da komme ich am Abend heim und dann kommt meine Frau und sagt, Schatz, ich kann nicht, weil es ist den ganzen Tag Mami. Kinder, hört's zu, jetzt ist nichts mehr Mami, Mami hat Auszeit, jetzt ist Papi, alles klar. Dann schauen Sie, dann vergeht eine Minute und dann sagen Sie, Papi, wo ist die Mami? Also, dann braucht... Oh. Und das nächste, Leute, es geht schon um einen geistlichen Impuls, es geht um Jesus, aber man muss so ein bisschen auch die Beispiele, ja. Und das nächste, was ich unglaublich an ihr schätze und was mir so kostbar ist, ist ihre Liebe, die sie für Jesus hat. Ihre Liebe, die sie für Christus hat. Und das Kostbarste ist, dass sie Jesus mehr liebt als mich. Das ist das Kostbarste. Wisst ihr warum? Und das ist ein Schlüssel, glaube ich. Das ist ein Schlüssel für die ganz festen Beziehungen und Ehen. Denn ich, armseliger kleiner Knochen, so sehr ich mich bemühe, könnt ihr nie das geben, wonach sie sich sehen. Nie, nie. Ich kann mich bemühen. Aber das kann ja nur Christus geben. Nur Christus kann den Durst stillen, der in ihr steckt. Und umgekehrt auch. Nur Jesus kann meinen tiefsten Durst stillen. Sie kann es nicht. Und indem für uns beide der Herr der Wichtigste ist, funktioniert es auch untereinander so gut. Das ist die nächste Eigenschaft, die ich so unglaublich an ihr schätze. Und sie ist im geistlichen Leben, aber das haben die Frauen an sich, viel weiter wie ich, viel konsequenter wie ich, viel treuer wie ich. In aller Stille erlebe ich, wie sie sich mit den Kindern und mit ihrer Physiotherapie und mit dem Haushalt und mit allem, wie sie sich probiert, jeden Tag freizuschaufeln, um in die Eucharistie zu gehen, wie sie jeden Tag schafft, den Rosenkranz zu beten, wie sie jeden Tag im Magnificat das Wort Gottes liest, wie sie jeden Tag über Radio Maria sich nähert. Viel konsequenter, und das schätze ich so ungemein. Und sie ist eine echt gute Physiotherapeutin. Das erlebe ich auch am eigenen Leib. Also ich denke mir mal, was hätte ich davon, wenn ich eine Frau Dr. Jura geheiratet hätte und irgendeine Obergescheite und so. Ja, und so kann ich heimkommen. Ich bin schon ein alter Mann und kann sagen, Schatz, das Knie tut weh, Schatz, der Rücken tut weh, Schatz, das Ohr tut weh, ja. Dann wird sofort ein Salberl ausgepackt oder irgendein Spagat, mit dem man dann irgendwelche Übungen machen muss, ja. Und sie ist in ihrem Beruf einfach besonders und sie hat eine Liebe zu den Menschen und das ist eine Eigenschaft, die ich so unglaublich schätze an ihr. Und sie ist total sportlich, Leute. Das wissen einige von euch. Oh, das ist so schön. Und sie läuft viel und sie geht Skitouren und sie ist Ski. Und wir können so viel Sport gemeinsam machen und wir können, und das schätze ich so. Und das liebe ich so. Aber sie hat auch ihre Schwächen. Gott sei Dank. Wie jeder von uns. Und glaubt sich jetzt über ihre Schwächen erzählen? Nein. Aber sie hat eh kaum welche. Die schlimmste Schwäche, also über die muss ich kurz reden, das ist die mit der Zahnpasta bei mir, gell? Also ich mache halt den Deckel nie zu. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert. Seit 12 Jahren mache ich den depperten Deckel nie zu. Und ich finde, das ist echt eine Schwäche bei ihr, dass sie mich immer wieder darauf aufmerksam macht, auf diesen blöden. Und mehr ist mir in der Vorbereitung nicht eingefallen. Okay. Leute, worauf möchte ich hinaus? Ich hab hier drauf geschrieben, Andrea, und ich habe 9,5 gegeben. 9,5. Noch nicht 10, weil wir sind noch nicht 90, gell? Und es kann, ich denke, es gibt immer diese 0,5%, ganz selten, weil man denkt, oh, da entdecke ich jetzt noch mal was Neues. Jetzt kommt der zweite Teil der Aufgabe. Nimm deine linke Hand. Und schreib auf die 5 Finger den Namen Jesus. Das geht sich genau aus. Das geht sich ganz genau aus. Jeder. Okay? J-E-S-U-S. Nimm diese linke Hand und schau. Schreib nicht zu schnell. Und ich lade alle ein. Ich lade sogar die Gottgeweihten ein bei diesem kleinen, vielleicht ein bisschen kindischen Beispiel. Aber es ist tiefer, als man glaubt. Alle lade ich ein, mitzumachen. Und überleg in dieser Freundschaft mit Jesus, in dieser Beziehung mit Jesus, zwischen 0 und 10, welche Zahl tragst du ein? Überleg und dann schreib sie ein. Ich schreibe sie auch ein, aber ich sage sie euch nicht, das sage ich euch gleich. Okay? Und streich die Butter nicht zu dick auf, gell? Übertreib nicht, sondern sei demütig. Sei demütig. Wie gut kennst du ihn? Wie tief ist eure Freundschaft schon? Vielleicht ist das erste Wochenende deines Lebens, dann sei ganz demütig, dann schreib 0,2, aber das ist schon was. Okay, jeder schreibt seine Zahl oder probiert es. Schreib sie hinein. Und jetzt gibst du die Hand wieder weg. Ich hoffe, Freunde, ich hoffe, dass niemand von euch 10 geschrieben hat. Wisst ihr warum? Weil 10 nicht geht. Also meiner Meinung nach, 10 geht nicht. Weil er der noch Größere ist. Weil er der ist, den wir nie ganz in der Hand haben werden. Weil er der ist, den wir immer wieder neu suchen müssen. Weil er der ist, den wir oft auch verlieren. Weil er der ist, der scheinbar da oder dort nicht da ist. Weil er der ist, der uns immer wieder überrascht. Weil er der ist, der uns auch herausfordert. Drum geht der Zehner nicht. Weil er der ist, der über allem steht. Weil er der ist, je weiter wir gehen, desto mehr stellen wir fest, wir haben im Grunde genommen überhaupt nichts in der Hand. Thérèse von Lisieux sagt am Schluss, was kann ich dir geben? Nichts. Nichts. Johannes von Kreuz sagt, wenn wir hinaufgehen auf den Berg Karmel, und was bleibt am Schluss über? Nichts. Nada. Da haltet der Achter nimmer oder der 7,5. Und trotzdem, Nicky Gamble, Kardinal, Edi und auch ich wollen dir Folgendes zurufen. Ihn kennenzulernen, mit ihm zu gehen, seinen Herzschlag zu hören, seine Eigenschaften zu entdecken, diese Freundschaft anfangen zu kosten. Leute, das ist das Fundament. Leute, das ist die Basis. Leute, das ist das Haus, auf dem du das ist das Fundament, auf dem du das Haus deines Lebens baust.
Liebe Zuhörer, wir sind mittendrin in unserem Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Mittendrin in der Katechese des Loreto-Missionars Georg Meyer-Mellenhoff, die er zum diesjährigen Pfingstkongress der Loreto-Gemeinschaft in Salzburg unter dem Motto »Neues Feuer braucht das Land« gehalten hat.
Wir stehen an diesem Wochenende im Lobpreis und erheben unsere Hände. Wir erleben an diesem Wochenende Gemeinschaft. Wir erleben, wie gut es tut, dass wir lebendige Kirche sind. Aber ab morgen ist jeder von euch wieder ganz, ganz, ganz alleine in seinen Platz gestellt. Ab übermorgen sind viele von uns wieder in ihren Schulen, auf ihren Universitäten, in ihren Arbeitsplätzen, wo du alleine bist. Wo du alleine bist. Aber eins kann ich dir sagen, Jesus kann dir niemand nehmen. Aber die Grundlage ist die Freundschaft mit ihm. Das ist das Fundament für alles. Leute, viele von euch, und das meine ich ganz ernst, sind kleine Heilige dieser Tage. Kleine und größere Heilige dieser Tage. Wir leben in einer Zeit, wo eine ganz sanfte Christenverfolgung wieder begonnen hat. In vielen unserer mitteleuropäischen Ländern noch nicht mit dem Blut. Aber du wirst gemobbt in deiner Schule. Du wirst ausgelacht an deinem Arbeitsplatz, wenn du bekennst. Wenn du sagst, nach 2 oder 3 Bieren ist es genug. Wenn du sagst, nein, ich warte bis zur Ehe. Wenn du sagst, ich mache das Kreuzzeichen, bevor ich zu essen anfange. Wenn du bekennst, dass Jesus die Mitte deines Lebens ist, lachen sie über dich und verstehen dich nicht. Und wenn du keine Freundschaft mit Jesus hast, dann fallst du um. Diese Freundschaft mit Jesus ist das Fundament, das muss halten, auch in den schwierigeren Zeiten. Viele von euch werden auch durch Stürme gehen, viele von euch werden auch durch dunkle Täler gehen müssen, viele von euch werden auch das Kreuz kennenlernen, viele von euch werden den Schmerz der Trennung kennenlernen, viele von euch haben Erfahrung mit dem Tod oder mit einer schweren Krankheit, und dann wirst du schauen, wie sehr das Fundament haltet. Ich erzähle euch eine ganz kleine persönliche Geschichte, und ich geniere mich fast, weil sie so unaufregend ist, aber man muss immer diese persönlichen Dinge auch erleben. Ich sportle sehr, sehr gerne und ich laufe sehr gerne, und ich hab ein Jahr lang trainiert auf ein Event, das habe ich mir so in den Kopf gesetzt, ja, da möchte ich echt gut sein. Das war am Weißen Sonntag, am Sonntag nach Ostern, habe ich mir gedacht, ich werde den Wien-Marathon laufen. Und habe mir so meinen Trainingsplan zusammengestellt und habe viel Herzblut in den Monaten davor hineingebuttert. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Viel Herzblut hineingebuttert und habe trainiert. und habe mir eingebildet, ich werde eine ganz lässige Zeit laufen. Und genau eine Woche vorher, hat es mir da hinten eine Bandscheibe so massiv rausgehaut, dass ich nicht mehr fähig war zu gehen, und der linke Fuß ist taub geworden, und ich habe wahnsinnige Schmerzen gehabt, und ich bin da mit Schmerzmitteln niedergestillt worden, und das war mein Marathon, das war's, gell, das war, also jetzt ganz unabhängig, ist mir schon klar, aber für mich, zumindest für mich, tut mir leid, ich geniere mich eh dafür. Ich bin da mal in ein Loch hineingebummelt, gell, ich habe 51 Wochen habe ich trainiert auf dieses eine große Event, und eine Woche vorher haut's mir da hinten den Rücken zusammen. Bin halt schon ein alter Mann, haut's mir den Rücken da hinten zusammen. Und dann haben sie sich entschieden, sie müssen das Ganze operieren. Und dann bin ich am Karfreitag um 7 in der Früh operiert worden. Und dann war ich die ganzen Ostertage, war ich im Spital. Keine Osterliturgie, kein Zugang zu den Sakramenten, nicht Ostern zu Hause, nicht mit den Kids beim großen Osterfrühstück, nichts vorbereiten können. Und ich traue mich zu sagen, es war wahrscheinlich das tiefste Ostern meines Lebens. Ganz allein, im Spital. Ich möchte nicht übertreiben, aber mit brutalen Schmerzen. Infusionen da rein den ganzen Tag. Und in dieser Osternacht habe ich wirklich erlebt, wie Jesus vorübergegangen ist. Ich habe meine Bibel bei mir gehabt und ich habe den Psalm des Ostersonntagmorgens genommen, den Psalm 63. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Dann habe ich wieder angefangen. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Bin ich drin gelegen, gekrümmt da mit meinem Schnitt im Rücken. Und habe in der Tiefe meines Herzens über 4 Tage habe ich gebetet und gesagt, Jesus, ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Jesus, ich liebe dich so sehr. Jesus, du bist auferstanden. Und es war wieder Vorübergang des Auferstandenen. Leute, ich bin rausgekommen aus dem Spital in einer Dankbarkeit und ich habe mir gedacht, das Fundament haltet. Es ist so ein Geschenk, ihn kennen zu dürfen. Und deswegen möchte ich euch sagen, die Freundschaft, liebe Freunde, ist der Unterbau für alles. Staunt über das, was Gott tut in diesen besonderen Tagen. Wir leben im Jahr 2014. Diejenigen von euch, die befreundet sind mit Jesus, diejenigen von euch, die den Heiligen Geist schon kennen und die ihn erfahren haben, diejenigen von euch fangen auch an, ein bisschen zu sehen und zu erfahren und zu ahnen, was der Geist Gottes in diesen Tagen tut. Und es ist staunenswert, darüber nachzudenken. Im 1. Korintherbrief 2,16 steht geschrieben, wer begreift den Geist des Herrn? Wer versteht die Weisheit Gottes? Wer begreift das, was Gott tut? Wer versteht die Weisheit Gottes? Und dann schreibt der Apostel Paulus als Antwort, wir. Und es ist ganz interessant, dass er schreibt, wir. Er schreibt nicht ich, sondern er schreibt wir. Um das Wirken Gottes, um die Weisheit Gottes zu verstehen, braucht es dieses wir. Wir heißt also nicht ich allein. Nicht meine Weisheit, nicht meine Gruppe, nicht mein Gebetskreis allein, nicht meine Bewegung allein, nicht mein Orden allein, nicht meine Gemeinschaft allein, nicht einmal meine Kirche allein, sondern um die Weisheit Gottes zu verstehen, um das zu verstehen, was der Geist Gottes tut, braucht es dieses Wir. Also das heißt alle. Das heißt das ganze Volk Gottes. Das heißt alle Christen, alle, die getauft sind auf den Namen Jesu, aus allen Völkern und Kontinenten, aus dem Süden und dem Norden, aus dem Westen und aus dem Osten. Es braucht dieses Wir um das zu verstehen, was Gott tut in diesen Tagen und was er getan hat. Der Katechismus der katholischen Kirche in seiner Abkürzung KKK spricht vom sogenannten Sensus Fidei. Der Sensus Fidei ist die Gesamtheit aller Gläubigen. Und der Katechismus sagt, die Gesamtheit der Gläubigen kann nicht fehlgehen. Katechismus 92 kann im Glauben nicht fehlgehen. Dieser Begriff Sensus Fidei beschreibt das Durchdringen des Heiligen Geistes in seinem ganzen Volk. Beim Propheten Joel im 3. Kapitel, die Steph-Leute und die Playstations haben das hinten auf ihrem Rücken drauf. Beim Propheten Joel im 3. Kapitel heißt es, in den letzten Tagen wird der Geist Gottes noch einmal ausgegossen werden über alles Fleisch. Es steht nicht dort ausgegossen werden über katholisches Fleisch oder über evangelisches Fleisch oder über baptistisches Fleisch oder pfingstlerisches Fleisch oder altes Fleisch oder junges Fleisch, charismatisches Fleisch oder traditionelles Fleisch. Der Geist Gottes wird ausgegossen werden über alles Fleisch. Liebe Freunde, ich möchte uns alle einladen, von immer wir kommen, von wo immer wir kommen, dass wir nicht zu hochmütig sind, auch nach so einem Pfingstwochenende, und sagen, wir haben es erkannt, wir wissen es jetzt, genau so geht's. Das ist das Wirken des Geistes, das allein ist die Erneuerung der Kirche. Ich flehe euch an, dass wir demütig bleiben und immer auf das Große schauen, immer auf das Wir schauen, immer auf die Gesamtheit aller schauen, weil wir so viel lernen können. Das ist auch ein bisschen die Gefahr dieser Neuaufbrüche, dieser neuen Bewegungen, vor allem der ganz feurigen, dass sie glauben, wir haben es jetzt. Wenn wir rüberschauen auf die alte Mutterkirche, auf den Riesen, der so tief schlaft, aber wir sind jetzt gekommen und wir stehen jetzt im Lobpreis und wir heben jetzt unsere Hände und genauso wird es in der Urkirche gewesen sein. Und Paulus hat schon gesagt, alle sollten in Sprachen beten. Und wir beten jetzt wieder in Sprachen. Bleiben wir demütig. Es geht um das Große. Es geht darum, dass wir auch schauen nach rechts und nach links. Dass wir auch drüber hinausschauen über unsere Tellerränder, dass wir sogar drüber hinausschauen über unsere heißt, ich bin katholisch, über unsere wunderschöne Kirche, drüber hinausschauen. Und was gibt es an mehr? Wisst ihr, ich glaube, dass uns Katholiken ein unglaublicher Reichtum anvertraut ist, ein unglaublicher Reichtum geschenkt ist, so viele Schätze geschenkt sind. Aber was bringt es, wenn wir diese Schätze nicht heben? Es kann sein, ich rede jetzt mit einem Gleichnis. Es kann sein, dass uns Katholiken 5 Talente gegeben worden sind. Und es kann sein, dass vielleicht anderen, und das sage ich in einer großen Hochachtung, dass vielleicht anderen nur 4 Talente gegeben worden sind oder 3 Talente gegeben worden sind. Aber ich möchte euch sagen, ich persönlich kenne so viele lässige, hingegebene, heilige Männer und Frauen jenseits der katholischen Kirche, die die Sakramente nicht haben, die die Heiligen nicht haben, die Maria in dem Sinn, wie wir sie haben, nicht haben. Aber das, was sie haben, das leben sie in der Fülle. Und oft geht es mir, wenn ich hinüberschaue über den katholischen Tellerrand und zu den anderen schaue, dass ich mir denke, wow, wie fit sind sie im Wort Gottes. Wow, wie lebendig leben sie ihre Beziehung und ihre Freundschaft. Du musst nicht applaudieren, ich bin mitten im Vortrag. Nein, nein, stopp. Wie leben sie ihre Freundschaft mit Jesus? Was haben sie für eine Leidenschaft mit Christus? Oft geht es mir, wenn ich drüber hinausschaue, so, dass ich mir denke, wow, wie stark sind sie im Lobpreis. Wow, wie vollmächtig sind sie in der Fürbitte. Wenn ich drüber hinausschaue, denke ich mir oft, wow, wie kühn sind sie auf den Straßen und im Gebet für die anderen. Und wie viel Wunder dürfen sie erleben und dürfen sie sehen, weil ihr Glaube so groß ist. Es kann sein, in aller großen Ehrfurcht sage ich das, es kann sein, dass sie vielleicht nur 3 Talente haben. aber ich schaue, wie sie damit arbeiten. Und bei vielen sehe ich, dass sie wohl dem Herrn 6, 9, 12 oder 15 zurückgeben werden. Und viele aus unseren Reihen betonen immer wieder, aber wir hätten es eigentlich, aber wir haben es eigentlich, aber die Fülle ist eigentlich bei uns, wir haben die 5 Talente, aber das ist zu wenig, Freunde, das ist zu wenig. Die Frage ist, wie viel wirst du zurückgeben an dem Tag, wo du vor ihm stehen wirst? Er hat dir 5 gegeben. Aber nur zu sagen, wir haben's, wir haben's, wir haben's, hinzuschauen und sagen, 5, 5, 5, das ist zu wenig. Im Gleichnis holt er sie nach der Reihe. Und am Schluss kommt der Kandidat, der 5 bekam. Und hat er gesagt, wie viel gibst du mir zurück? Die anderen haben alle verdoppelt. Wie viel gibst du mir zurück? Und dann sagt der eine Diener, du hast mir 5 gegeben. Ich weiß, du bist ein strenger Mann. Ich habe sie eingegraben, damit es nicht weniger werden. Ich gebe dir 5 zurück. Ich hoffe, viele von euch wissen, was Jesus dann sagt. Wow. Wow. Ist auch eine Seite Jesu, gell? Ich weiß nicht, was du in deine Hand hineingeschrieben hast. Ja? Aber im Wort Gottes lernst du ihn kennen. Im Wort Gottes lernst du ihn kennen. Jesus ist nicht so ein smartes Babyface, ja, der immer, mal, ganz ein Lieber bist du, ja, du bist ganz brav und so. Ja, sondern Jesus tiefer kennenzulernen. Oh, sagt er. 5 habe ich dir gegeben und nur 5 gibst du mir zurück. Oh, nehmt sie ihm weg und gebt sie einem anderen. Das, was uns gegeben ist, liebe Freunde, das, was uns an Reichtum gegeben ist, mit dem gilt es auch zu arbeiten. War das gestern nicht ein unglaubliches Hochamt hier herinnen? Habt ihr euch hoffentlich anstecken lassen von dieser ganzen Schönheit unserer Kirche, dieser Liturgie, wo das Alte und das Junge zusammengekommen ist, nicht nur wir als Personen, sondern auch in der ganzen Liturgie? Ist es hoffentlich vielen von euch so wie mir gegangen, dass ich mir gedacht habe, es geht darum, diese Schätze, und jetzt spreche ich zu uns Katholiken, diese Schätze, die uns gegeben worden sind, auch zu heben. Ich rufe dir zu, lass dich anstecken, lass dich befruchten, lass dich neu entflammen und lass dich ein Stück weit auch bekehren von den anderen Geschwistern, die Christen sind, aber nicht Katholiken sind. Weite deinen Horizont. Hab doch keine Angst, auch einmal andere zu besuchen. Hab doch keine Angst, auch einmal Neues kennenzulernen. Manche von uns haben Angst, warum? Glaube ich, weil sie selber nicht fest genug stehen auf dem Fundament. Aber so bist du deine Schuld. Fang an, dich zu bilden. Fang an, dich zu nähern. Fang an, dich auseinanderzusetzen mit der Lehre unserer Kirche. Fang an, dich einzulesen. Fang an, die gute Nahrung dir zuzuführen. Wenn du unsicher bist auf dem Boden, auf dem du stehst, na, dann gehe ich auch woanders nicht hin. Aber wenn ich sicher bin, dann gehe ich doch mit einer Offenheit und mit einer Freimütigkeit und gehe zu anderen und sage mir, wow, und das nehme ich mir mit, wow, und von dem lasse ich mich entzünden. Ich war mit ein paar von euch hier von den Salzburgern, wir haben so eine kleine Truppe, die heißt MEC. MEC steht für Mobiles Einsatzkommando, das sind so die Spezialagenten im Reich Gottes, sind ungefähr 60 Youngsters. Und vor 2 Wochen waren einige von uns hier in Salzburg bei einem Abend, den hat die Pfingstgemeinde ausgerichtet, Pfingstler. Und da war eine tolle Frau aus Amerika, die jetzt in Mosambik lebt, die heißt Heidi Baker. Einigen von euch vielleicht ein Begriff. Boah, ist eine vollmächtige Frau. Und wir gingen in diese pfingstliche Veranstaltung, kann ich nur sagen, wie es mir gegangen ist, ja. Und da war einiges ein bisschen anders wie bei uns. Aber es war vieles dabei, was mich total berührt hat. Und zwar einiges, wo ich mir gedacht habe, schau mal, interessant. Also ich bin reingegangen, habe mir den Vorsatz genommen, Georg, du gehst rein und du lässt dich jetzt einfach beschenken von Dingen, die dich berühren. Und du wirst nicht in deinem Herzen sagen, ah, ist aber schräg, ah, das kenne ich aber überhaupt nicht, ah, ist aber komisch. Also ich habe eine kleine Entscheidung vorgetroffen und bin reingegangen. Und das Erste, was mich berührt hat, 8 von 10 Liedern habe ich gekannt. Der gleiche Lobpreis. Ist der gleiche Lobpreis. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Die singen noch viel inbrünstiger, viel leidenschaftlicher. Da haben wir das Lied gesungen. Break every chain, to break every chain. Break every chain. There is power in the name of Jesus. Und links von mir ist ein junger Mann gestanden. Wir waren da oben auf so einer Empore und da war vorne so ein Geländer. Ja, und der hat sich da festgehalten an diesem Geländer. Der war so voll im Heiligen Geist. Und so Wuckelhaare hat er gehabt. Dann hat er immer Break every chain, break every chain. Die haben gesungen Break every chain. 8 Minuten haben die gesungen. 8 Minuten. Ich dachte, jetzt rasselt er gleich runter mit dem ganzen Geländer. Und da gibt's zwei Momente. Das eine, die Gefahr kann sein, ja, dass ich stehe als Zuschauer. Ja, als Zuschauer und mir denken, na, habe die Ehre. Ja. Und so geht's sicher einigen, die da hinten reinkommen oder auf den Screens und die erleben uns beim Morgenlob und die sehen nur, da stehen 5000 zu erinnern. Ich verstehe, ja, das sind die Zaungäste. Die sagen, na, habe die Ehre. Oder du stehst auf der anderen Seite und irgendwie sagt, was für eine Hingabe. Wie frei ist der? Was für eine Leidenschaft. Vielleicht ist er ein bisschen crazy, aber das kann doch ich nicht beurteilen. Und dann haben die Typen anderthalb Stunden Lobpreis gehabt. Die Leute sind wegen der Heidi Baker gekommen, weil sie geheilt werden wollten oder freigesetzt. Und die haben im Lobpreis nicht mehr aufgehört. Und ich habe gedacht, warum hören die mit Lobpreis? Nein, das ist unglaublich, was die für eine Ausdauer haben im Lobpreis. Was die für eine Leidenschaft. Wisst ihr, wir freuen uns auch am Lobpreis. Aber wenn du mal anderthalb Stunden worshipst, ja, dann... Und es war ein genialer Abend und es war ein befruchtender Abend. Und der Worship-Leader dort am Klavier ist ganz sicher anders wie unser Tommy Weißler am Klavier. Und ich kenne halt den Tommy Weißler und trotzdem habe ich mir viel mitgenommen. Er hat gefühlte 70 Mal immer die Frage gestellt, seid ihr Freunde Jesu? Ja. Seid ihr Freunde Jesu? Ja. Dann habe ich mir kurz beim vierten Mal gedacht, ja, ich will schon viermal Jürgen. Okay, oder? Immer, seid ihr Freunde Jesu? Ja. Keine Angst, auch die anderen zu besuchen. Ich habe da 4 Freunde, die wohnen gleich neben mir, die sind ja letztes Jahr in eine WG eingezogen und dann haben sie mir erzählt, 2 Wochen später sind sie am Sonntag zu Besuch gegangen in die freie Christengemeinde daneben. Einfach um das mal zu erleben, die haben mitgekriegt, 400 Meter neben ihnen ist eine freie Christengemeinde, haben die einfach einmal besucht, wow. Einfach um die Horizonte ein bisschen zu erweitern. Der Apostel Paulus sagt, wir, Freunde, wie geht das, diese Art von Ökumene? Es gibt einen Schlüssel. Es geht über die Freundschaften. Es geht über die Freundschaften. Und lasst es mich noch einmal sagen, es geht über die Freundschaften. Ich bin Katholik und du bist Pfingstler, wow. Ich bin Mennonit und du bist Byzantiner, wow. Ich bin Protestant und du bist ein freier Christ. Wow, keine Angst, liebe Leute, mit anderen mal auf ein Bier zu gehen. Keine Angst, liebe Leute, mit anderen mal auf einen Kaffee zu gehen. Es gibt so viel, was uns verbindet. Wir glauben an denselben Jesus. Wir lesen dieselbe Heilige Schrift. Wir haben das gleiche Fundament. Wir beten das gleiche apostolische Glaubensbekenntnis. Tausch aus mit dem anderen. Was ist dein Lieblingssong, den du im Moment am liebsten singst? Was ist deine Lieblingsstelle, die dich im Moment am meisten berührt? Der heilige Irenäus von Lyon, das war ein Kirchenvater des zweiten Jahrhunderts, sagt im Hinblick auf die Einheit, Freunde, Folgendes ist wichtig. Erstens, das Bekenntnis des einen Glaubens. Ich habe schon gesagt, wir beten das Gleiche. Apostolische Glaubensbekenntnis. Dann sagt Irenäus, das beharrliche Gebet, ich übersetze immer auf 1900 Jahre später, das beharrliche Gebet 24/7. Immer wieder zu gehen und zu beten und zu gehen und zu beten und zu gehen und zu beten. Dann sagt Irenäus, die innere Umkehr und die Erneuerung des Lebens, das ist die Beichte, das haben wir am Samstag am Abend erlebt. Und dann sagt Irenäus, und der brüderliche Dialog, das sind die Freundschaften. Das ist der Austausch. Und wenn wir uns befreunden untereinander, dann werden wir auch anfangen können, über die Dinge zu sprechen, wo wir vielleicht noch nicht in der Einheit sind. Liebe Freunde, wisst ihr, was in diesen Tagen, in diesem Bereich gerade passiert? Das ist unbeschreiblich. Die Mauern beginnen überall zu bröckeln und zu brechen, so wie die Berliner Mauer gebrochen ist. Und niemand hat es für möglich gehalten. So erbete ich vom Herrn, dass wir Zeugen werden dürfen dieses Wunders, dass die Mauern, die uns trennen innerhalb des großen Leibes Christi, brechen werden. Liebe Freunde, liebe Freunde, Papst Franziskus sagt in diesem Zusammenhang, the miracle has begun. The miracle has begun. Wir müssen gehorsam sein dem Heiligen Geist, was er tut in diesen Tagen. Freunde, das ist ein Schritt hinaus aus unserem Boot, aus dem sicheren Boot. Das ist ein Schritt hinaus auf das Wasser. Haltet uns der Glaube, haltet uns das Vertrauen. Papst Franziskus, dieser prophetische Papst für diese Tage, sagt uns, the miracle has begun. Ich komme in die Zielgerade mit meinem Input. Freunde, zurück zu unserer Kirche, zurück zur katholischen Kirche. Was brauchen wir in diesen Tagen mehr denn je? Ich nehme die Freiheit heraus, diese Frage für mich zu beantworten. Was brauchen wir in diesen Tagen mehr denn je? Und meine Antwort lautet, mehr von Jesus. Mehr von Jesus. Wieder zurück zum Zentrum. Das Herzstück unseres Glaubens ist eine Person, die einen Namen hat, und dieser Name ist Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch, mehr von ihm. Leute, wir machen so viel, kommt mir vor, draußen, wir sind aktiv in den verschiedensten Dingen, die alle lobenswert sind. Die Mülltrennung ist wichtig und das Autofasten ist wichtig und dies und jenes ist wichtig. Aber nur mehr wenige reden über ihn, nur mehr wenige schauen, dass das entscheidend ist, dass wir Jünger und Jüngerinnen werden, dass wir Freunde Jesu werden, dass wir in einer Beziehung mit ihm sind. Oft habe ich den Eindruck in unserer Kirche, ganz ehrlich, dass vieles läuft sowieso, egal ob er da ist oder nicht. Auch wenn Jesus schon ausgezogen wäre aus der Kirche, wir machen unser Werk weiter, die ganze Zeit. Oft habe ich diesen Eindruck. Und ich habe so eine Sehnsucht, dass wir wieder mehr Jesus in die Mitte nehmen. Es ist ein bisschen so wie bei König David nachzulesen im ersten Buch der Chronik im 13. Kapitel, wo das ganze Programm des Tempels abgespult wird. Aber dann merkt David, die Bundeslade ist gar nicht da. Die Bundeslade ist gar nicht im Tempel. Aber wir spulen das volle Programm ab. Und dann gehen sie und suchen sie die Bundeslade und dann bringen sie sie zurück in den Tempel. Und müssen wir nicht auch oft mutig und kühn diese Frage stellen, ob das Allerheiligste überhaupt da ist, ob Jesus überhaupt da ist in der Mitte unseres Tuns? Müssen wir nicht oft schreien, hey, die Bundeslade ist ja gar nicht da. Hey, er ist womöglich gar nicht da. Unser Erzbischof, ich habe das schon zweimal von ihm, diese Geschichte gehört, und die bringt es genau auf den Punkt, hat sich zur Angewohnheit gemacht, dass er oft, wenn er in langen Sitzungen ist, auch mit Priestern und anderen Verantwortlichen, dass er oft danach, wenn sie zusammensitzen auf einem Kaffee oder auf einem Bier, sich die Leute noch schnappt und sagt, oh, unsere Köpfe rauchen. Und jetzt erzähl mir bitte irgendetwas von Jesus. Erzähl mir von einem Wunder oder erzähl mir etwas Besonderes von ihm. Und er sagt, und die meisten schaffen das nicht mehr. Und die meisten haben diesbezüglich nichts mehr zu sagen. Weil den meisten die Freundschaft fehlt. Freunde, ich glaube, viel mehr fehlt die Freundschaft, als wir ahnen und glauben. Vielen auch, die kirchlich angestellt sind und die kirchlich arbeiten und wirken, fehlt die Freundschaft mit Jesus. Ich habe in den letzten Wochen ein umwerfendes Buch gelesen. Durch Träume und durch Visionen, wie Zehntausende und Abertausende Muslime Christen werden, weil sie Jesus begegnen. Es ist Gott, der die Initiative übernommen hat. Und diese Geschwister der muslimischen Welt, die Jesus entdecken in ihren Träumen und in Visionen und Christen werden, haben so eine Leidenschaft und haben so einen missionarischen Eifer, so lese ich aus den verschiedensten Zeugnissen, dass es für sie kein Problem ist, ihr Blut für die Sache Jesu zu vergießen. Freunde, und ich frage euch, wenn das auch bei uns immer mehr beginnen wird und wenn sie kommen werden als Frischbekehrte, als Christen in unsere Kirchen herein, wo werden sie das Feuer finden? Wo werden sie die Leidenschaft finden? Wo werden sie das Brennen des Geistes finden? Und werden wir uns nicht genieren müssen an diesen Tagen, dass wir sagen, wie lau sind wir geworden. Und darum ist das diese große neue Hoffnung. Eine dieser großen neuen Hoffnungen dessen, was Gott tut, was der Heilige Geist tut. Was passierte in Jerusalem, als das Pfingstwochenende vorbei war? Und sie kehrten wieder zurück in ihre Heimat nach Galiläa und anderswohin. Und dann begannen sie, die Welt auf den Kopf zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann begannen sie hinauszugehen. Und dann begannen sie zu verkünden. Und dann begann das Neue. Bist du bereit? Bist du bereit, so wie die ersten Männer und Frauen, die damals von Jerusalem weggegangen sind, dass auch du dich gebrauchen lässt von Jesus? Frag ihn ganz konkret, Jesus, was möchtest du mit mir tun? Jesus, was ist die Aufgabe, die du für mich zugesehen hast? Hab Mut, sei leidenschaftlich in deiner Liebe zu Gott und sei leidenschaftlich in deiner Liebe zu den Menschen. Und nimm jemand anderen mit und führ ihn zu Jesus. Freunde, das ist mein Gebet und unser Gebet für euch alle. Amen.
Im Namen unseres Kurs Null hörten Sie eine wahrhaft feurige Katechese des Loreto-Missionars Georg Meyer-Mellenhoff, die er zum diesjährigen Pfingstkongress der Loreto-Gemeinschaft in Salzburg unter dem Motto »Neues Feuer braucht das Land« gehalten hat. Liebe Zuhörer, Sie hören Radio Horeb, Ihr Radio für ein Leben mit Gott. Mein Name ist Helmut Hartmann.